Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine neue Ausgabe der sogenannten Flaschen, einer Sendung, in der es eigentlich um allerlei Getränke gehen sollte, in der es aber eigentlich immer nur um Wein geht, und zwar mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein natürlich.
Guten Tag.
So. Guten Abend.
Chianti ist das Thema.
Chianti ist das
und
Thema, genau.
Ich habe das, also wir haben schon ein bisschen vorprobiert gehabt.
Ja, gestern oder heute?
Nee,
oder?
Heute, weil irgendwie war so langweilig und du hattest ja geschrieben.
Mach mal früher auf.
Ne? Mach mal früher auf, hast du geschrieben. Und dann hattest du ja geschrieben, da so, ja, Salsiccia kann man dazu gut essen und so. Und ich bin dann heute Mittag, weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Doch, hatte ich eigentlich schon, aber ich bin halt trotzdem quer durch die Stadt gefahren, um in der Markthalle 9, in diesem Hipster-Ding, ein bisschen Wurst und Käse und so und Brot zu kaufen, was ich dann gemacht habe und was wir uns eben reingepfiffen haben. Dazu haben wir auch ein bisschen von dem Wein schon getrunken. Das heißt, ich bin jetzt schon ungefähr in dem Zustand.
Ach du Scheiße. Wo du sonst am Ende der Sendung bist,
in der Mitte der Sendung. Im letzten Drittel. Sagen wir. Okay. Das wollte ich nur schon mal vorher, also falls du dich wunderst, warum ich dir heute so ganz besonders auf den Sack gehe, das ist der Teufel Alkohol. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit der Literflasche.
Ne? Oh, warte mal, dann schütte ich das mal eben weg hier.
So. Die ist klein und knubbelig, aber es ist ein Liter drin.
Mhm, sehr gut.
Und es steht drauf Fiasco, weil Fiasco ja eigentlich der Name ist für diese klassische große Chianti-Flasche, Bastflasche. Ne?
Ach. Also
deswegen ist auch der Typ mit der Bast, also was so aussieht wie eine Basthose. Ne?
Baströckchen.
Ja, genau. Genau, die heißen Fiasco.
Wieder was gelernt.
Ja. Und daran orientiert sich dieser Wein natürlich, auch wenn er mit einem Chianti gar nicht, also nur teilweise was zu tun hat, sagen wir mal zu 70%. Aber sozusagen der Anspruch dieses Weins, so ein Begleiter zu einfachen Speisen zu sein, zu einem normalen Abendessen, zu einer Brotzeit oder so, das finde ich, löst der Wein halt ein.
Und so sind dann die Bastflaschen auch gemeint. Also einfach so, nebenbei Wein. Also nichts zum drüber reden, sondern zum Saufen.
Genau, das ist ein schöner Trinkwein sein.
Ja.
Und der ist dann natürlich in den 70er Jahren in Deutschland bekannt geworden, als alle Chianti getrunken haben. Also wir sind ja heute sozusagen in einer Region, die so das Herz aufgehen lässt bei ganz vielen Deutschen. Und die sind ja dann auch schön nach dem Krieg erstmal, also als sie wieder ein bisschen Geld für Urlaub hatten, sind sie erstmal Richtung Gardasee und später ja dann auch weiter. Und dann hat man eben auch die Toskana für sich entdeckt.
Ne? Ja, alleine der Umstand, dass diese Weine aus der Toskana kommen, haben dazu geführt, dass meine Liebste mich eben angeschnauzt hat, dass es ja nicht ginge, dass ich mich nicht so lange in die Bahn setzen würde, dass wir mal eben in die Toskana fahren könnten, auch so spontan. Früher hat man sowas mit dem Flugzeug gemacht.
Kann das
aber
verstehen.
Man fliegt hier nicht mehr.
Nee, man fliegt nicht mehr irgendwie und es geht auch, glaube ich, irgendwann mal. Man braucht halt einfach ein paar Tage Zeit, aber
wer
ist schon einer der ganz, ganz wunderbaren Orte auf dieser Welt, würde ich sagen.
Ja, als wir noch geflogen sind, waren wir mal ein verlängertes Wochenende in Florenz, das war schon sehr toll.
Ja. Also es ist tatsächlich so ein Sehnsuchtsort. Also von vielen und nachvollziehbarerweise. Es ist halt, wobei es natürlich total verklärt ist, wie all solche Orte, wenn man von der Toskana redet, dann muss man eigentlich auch davon reden, dass die bis in die 70er Jahre hinweg eben bitterarm waren, ne?
Ja.
Eine bitterarme Landschaft. Also sie war natürlich mal reich, also als die Florenz und Siena blühten und dort eben große Künste entstanden, aber auf dem Land war dann lange Zeit war es halt bitterarm und das galt auch für den Weinbau natürlich. Also Wein aus der Toskana kannte ja kaum jemand. Ne? Das kam tatsächlich.
Mit den 50er, 60er Jahren, wo dann von nördlich der Alpen die Deutschen da eingefallen sind. Oder
ja,
wie?
Genau. Das hat so ein bisschen was schon auch damit zu tun. Ne? Also das hat was damit zu tun, wobei die dann natürlich, wie es bei den Deutschen ja häufig so ist, eben das Günstige abgegriffen haben, nämlich die Fiasco-Flaschen mit nach Hause gebracht haben und eigentlich das Interessante links liegen gelassen haben, bis auf wenige natürlich, die irgendwie ein bisschen mehr auch Lebenskultur hatten, Esskultur, Trinkkultur hatten, aber es waren ja nicht viele in den 70er Jahren, es sind ja heute immer noch nicht viele in diesem Land, nicht so viele, finde ich. Und aber es hat sich natürlich insgesamt gebessert. Aber damals war kamen die Leute halt mit dem Chianti zurück. Das war halt ein ehrlicher Rotwein, wie man ihn ja in Deutschland auch nicht hatte. Ne?
Ja.
Also so ein ehrlicher, einfacher, aber auch eben säurebetonter Wein. Und das ist jetzt der Fiasco auch. Ne? Das sind überhaupt alle drei Weine haben eine Säure, wie sie eigentlich zum Chianti gehört und heute viel zu selten zu finden ist.
Aber da können wir nachher nochmal drauf kommen. Die Fiasco-Flasche, ist das ein Standardmaß oder ist es einfach nur die Optik?
Ich glaube nicht, also bin ich überfragt, aber ich glaube nicht, dass es ein Standardmaß ist. Also es gibt es auch in unterschiedlichen Regionen. Lambrusco wurde auch aus Fiasco-Flaschen zum Beispiel getrunken, im Land selber. Ich meine, du musst dir vorstellen, die meisten Leute, die dort Wein gemacht haben, die hatten Felder mit Mischkultur. Also da war eine Reihe Wein oder ein Flecken mit Wein, übrigens auch als gemischten Satz mit unterschiedlichen Rebsorten, weiß und rot. Deswegen kann man im Chianti auch immer noch Trebbiano mit verarbeiten. Und dann hatte man Kichererbsen, Kartoffeln, was auch immer, Weizen natürlich, also Pasta-Grundlage und so. Das hat man eigentlich alles nebeneinander gepflanzt. Ist ja auch viel gesünder eigentlich für alle Teile, wenn man weiß, was man so zusammen packen kann. Und braucht man halt auch weniger Herbizide. Und das hat sich dann eigentlich erst ab den 70er Jahren verändert. Und dann auch mit Generationen wechseln, wo dann jüngere Leute tatsächlich abgewandert sind, die Älteren dann aufgehört haben irgendwann und dann auch ja viele, viele Landgüter von außen aufgekauft worden sind.
Aha.
Und dann berühmte Weingüter entstanden sind überhaupt erst. Ne?
Was wären berühmte Weingüter, die man auch kennt, wenn man nicht Christoph Raffelt heißt?
Was wären berühmte Weingüter? Also interessanterweise, also wenn man jetzt insgesamt an die Toskana denkt, dann sind wahrscheinlich die berühmtesten Weingüter im Moment die am wenigsten mit klassischer Toskana zu tun haben, nämlich Sassicaia, Ornellaia, das Tignanello-Weingut von Antinori. Überhaupt Antinori ist natürlich eine Riesennummer in der Toskana. Ne?
Ja.
Die gibt's auch schon ewig lang. Es gibt ein paar Familien in der Toskana, die eben schon seit mehr als 1000 Jahren Wein erzeugen. Dazu gehören eben die Antinori. Also die sind wirklich groß geworden.
Seit mehr als 1000 Jahren?
Ja. Seit mehr als 1000 Jahren machen die teilweise Wein da. Es sind sehr alte, sehr, sehr alte, natürlich auch adlige Familien, die aber eben das weitergeführt haben. Ne?
Mhm.
Ja. Und die haben natürlich großen Landbesitz und die haben das jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten auch immer stärker erweitert. Aber auch bei denen, also Marchese Antinori, der hat sozusagen in den 60er Jahren eigentlich angefangen und hat auch gemerkt, irgendwie so wie wir da in der Toskana vor uns hin wurschteln, so geht's irgendwie nicht weiter. Wir müssen Dinge einfach ändern. Und eine Änderung zum Beispiel war eben die mal über die Grenzen zu schauen, wie eben andere Nationen oder überhaupt die Weinnation damals Wein macht, nämlich Frankreich. Und da dann speziell eben Bordeaux. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, auch ein bisschen mehr so wie Bordeaux zu arbeiten. Daraus sind dann sozusagen diese Supertastens entstanden. Also Weine aus der Toskana, die aber eben mit Bordeaux-Rebsorten oder zumindest in Teilen mit Bordeaux-Rebsorten erzeugt werden, also mit Cabernet und Merlot und so weiter.
Aha.
Und im kleinen Holzfass vergoren werden, also im typischen Bordeaux-Barrique. Das war in Italien vorher eigentlich auch völlig unüblich. Bis in den Anfang der 70er Jahre.
Ist das dann trotzdem noch ein eigener italienischer Stil oder ist das dann im Grunde nur eine Kopie?
Nee, das ist schon, das kann man schon als eigenen Stil bezeichnen, würde ich schon sagen. Also, weil, der Hauptort dort, das ist Bolgari, wo die meisten dieser Supertastens entstehen. Und Bolgari liegt eben direkt am Mittelmeer, während Bordeaux direkt am Atlantik liegt.
Ja.
Bolgari liegt weiter unten und im Süden, also es ist südlicher. Und das sind andere Weine einfach. Also die zumindest manchmal in Bordeaux noch auch recht kühl wirkenden Weine, die sind einfach in der Toskana wärmer. Aha. Also zumindest die, die da unten in Bolgari entstehen, weil da, wo wir jetzt sind, im Chianti Classico, da ist es schon wieder deutlich kühler als direkt am Mittelmeer, zumal die Weinberge da auch höher liegen, so um die 400 Meter hoch, das also Monte Bernardi, und dann hast du da schon einfach ein anderes Klima.
Aha.
Aber nee, Kopien würde ich sagen, sind es nicht. Und diese Weine, die dann eben in den 70er Jahren kamen, also Tignanello und Sassicaia waren die ersten, die sind dann auch wirklich eingeschlagen wie so eine kleine Bombe, weil es einfach was völlig Neues war. Und die haben, wenn man so will, eigentlich den gesamten toskanischen Weinbau erstmal mit sich gezogen. Ja, also diese im Prinzip so halben Ausländer, wenn man so will, ja. die haben auch den klassischen Wein mitgezogen, so dass dann eben auch Chianti und Chianti Classico wieder bekannter wurde, ja. Mhm. Ja. Heute ist es schwierig, heute ist Chianti tot eigentlich, ja. Also es ist,
ach.
Ja.
Warum trinken wir dann den Dreck?
Ja, weil es halt kein Dreck ist.
Ach so,
aber weil es einfach zu viel Weine gibt, die einfach völlig nichtssagend sind. Also die kriegen, also das Chianti und Chianti Classico kriegt sozusagen seinen Qualitätsanspruch nicht in den Griff, mhm. als Gebiet. Und das ist ein Riesenproblem für die Toskana, weil natürlich, also Chianti sind so um die 15.000 Hektar, Chianti Classico nochmal 5.000, 6.000 Hektar und das ist es ist halt schon auch ein Wirtschaftsfaktor da natürlich, ja. Ne? Wein, einer der wesentlichen. Und
aber warum kriegen die das nicht in den Griff?
Ja, das ist eine gute Frage.
Danke.
ich kann die gar nicht so leicht beantworten. Also ich glaube, es ist so, dass vielleicht die Winzer einfach zu viele Freiräume haben in ihren verschiedenen Qualitätsstufen.
Ja.
Und einfach sozusagen ein bisschen zu viel Schindluder betreiben. Also nicht indem sie betrügen, sondern indem sie halt keine gute Qualität erzeugen. Oder vielleicht keine Qualität, die wirklich dem Chianti entspricht. Also, wie soll ich sagen? Eigentlich ist Chianti eben ein Wein, und das haben wir hier, genau hier heute, deswegen habe ich Monte Bernardi unter anderem auch genommen, ein Wein, der eben auch was Rustikales hat irgendwie. Ja?
Ja.
Der kommt aus einer bäuerlichen Gegend und er trägt das Ganze auch so ein bisschen im Wein. Und es sind Weine, die immer vor allen Dingen zum Essen passen sollten.
Ja.
Und im Laufe der letzten 20, 25 Jahre ist aus Chianti eben immer mehr so ein Wein geworden, der weich und rund und mehr Holz hat, mhm. und dunkler ist und konzentrierter geworden ist. Also diese Parkerisierung.
Klingt wie ein Grillwein, ne? Ja.
So, ja. Ja, ist auch im Chianti eingezogen. Also aus diesen etwas rustikalen Weinen, wo das Rustikale aber genau den Charakter ausmacht, sind halt weiche, runde, gefällige Weine geworden, die auch auf einem hohen Level irgendwie, ja,
austauschbar.
Spezifischen, ja, in gewissem Maße austauschbar, okay. Geworden sind, ja. Ja, genau.
Das heißt, ich nehme einfach, wenn ich dann die Wahl habe, ich nehme ein Chianti oder ich nehme irgendwie ein neue Weltding, nehme ich halt einfach das, was am wenigsten kostet, weil letztendlich sind sie alle gleich.
Ein bisschen so, ne?
Ja.
Ja, genau. Und dagegen müssen sich dann eben andere, und es gibt natürlich noch genügend, außer jetzt Monte Bernardi, gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer, die dagegen ankämpfen. Ne? Aber das ist schwierig. Und deswegen haben die halt zum Beispiel hier jetzt, wenn du hinten auf die Flasche von Monte Bernardi jetzt drauf guckst, steht halt Panzano in Chianti und unten rechts in der Ecke ist sozusagen dieses Konsortium eingezeichnet. Die guten Winzer versuchen halt ihre Orte stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja. Ja?
Also das ist ja in Bordeaux auch so. Du hast Bordeaux AC, dann hast du Bordeaux Supérieur und dann fangen sozusagen die kleineren Gebiete an,
ja.
Interessant zu werden. Also erstmal die größeren, Saint-Emilion und Médoc zum Beispiel, ja. Wobei Médoc ist eigentlich ein großes Gebiet und im Médoc gibt es dann wiederum kleine Ortschaften wie Pauillac und Margaux und so, die sind ja weltberühmt. Das heißt, wenn du Und die Leute, die sich auskennen, die wissen halt, Margaux ist anders als Pauillac und Pauillac ist anders als Saint-Emilion, Saint-Emilion ist anders als Saint-Julien, weil es halt unterschiedliche Bodentypen sind und so weiter. Und das, genau das hast du im Chianti auch. Also hier hast du Panzano zum Beispiel, dann gibt's Rada in Chianti, Greve in Chianti, Badia Passagnano in Chianti und die haben alle unterschiedliche Mischung aus Bodentypen und Klima und das zeigt sich in den Weinen, wenn man es vernünftig macht und deswegen versuchten diese Winzer jetzt sozusagen mehr die Orte in den Vordergrund zu stellen, um die Leute da auch wieder ein bisschen zu kriegen. Mhm. Ja.
So.
Ja, ist schwierig. Tatsächlich, weil es, und es ist auch schade, weil es halt eben, weil es eben so eine tolle Kulturlandschaft ist, weil der Wein da eben auch so eine lange Tradition hat und es ist schade, dass es so
schwierig geworden ist. Ich verstehe halt nicht, warum die das nicht auf die Reihe kriegen, also warum sich da niemand aufschwingt, das Ding mal in den Griff zu nehmen. Also sind das alles irgendwie Anarchisten, die sich nichts sagen lassen, die
sich nicht begreifen? Nö, das glaube ich gar nicht, aber
tja. Weil ist jetzt auch nicht so, dass Italien wirtschaftlich so gut dastünde, dass sie es sich erlauben können, das einfach mal schleifen zu lassen. Also weil das ist ja was, wo man eigentlich sagen würde, hey, Moment mal, wir haben hier ein Wahnsinns-Asset. Jetzt müssten wir es ja eigentlich mal hinkriegen, dieses Asset auch vernünftig zu vermarkten und davon auch vernünftig zu leben. Andererseits vielleicht reicht's. Ja.
Es ist schwierig irgendwie, weil, also ich glaube auch nicht, dass die Lösungen so einfach sind, weil also es gibt ja noch andere Ortschaften eben in der Toskana, Montalcino zum Beispiel, wo der Rosso und der Brunello, die Montalcino herkommen, die haben dem Chianti einfach mal klassisch den Rang abgelaufen. Aha. Das ist ja die gleiche Rebsorte eigentlich, die da die wesentliche Rolle spielt, nämlich Sangiovese. Und Montalcino ist eigentlich ist auch eine Ortschaft, deren Weinbau zwar weit in die Zeit zurückreicht, aber als Ort erst in den 60er, 70er Jahren auch bekannt geworden ist tatsächlich. Also da haben sich irgendwie 12 Winzer zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie einen spezifischen Montalcino-Wein.
Ja.
Mit einem bestimmten Sangiovese-Klon, der irgendwie vielleicht so ein bisschen anders ist als der aus anderen Orten. Wobei ich glaube nicht, dass das die wesentliche Rolle spielt, sondern das war halt auch wieder ein bestimmtes Terroir sozusagen. Mhm. Und sie haben gesagt, okay, wir bauen das Ganze eben auf eine ähnliche Art und Weise aus. Wir versuchen dem Ort und den Weinen einen spezifischen Charakter zu geben. Das hat ganz gut funktioniert. Und aus den 12 sind aber mittlerweile mehrere hundert Weingüter geworden. Das ist wie so eine Goldgräberstimmung gewesen dann irgendwann im Montalcino, weil sich die Weine halt extrem gut verkauft haben und auch bis heute immer noch ganz gut verkaufen. Aber auch da muss man halt gucken, ob das nicht irgendwann dann auch so passiert wie im Chianti, dass man eigentlich den Charakter nicht mehr wirklich erkennt und sich das Ganze dann irgendwann auch ein bisschen erledigt. Ne?
Oh.
Ja, schwierig. Das ist halt, wenn man zu viel will, glaube ich auch. Ne?
Ja.
Also wenn man einfach auch zu viel Kohle machen will. Ja.
Ach so, okay. Ja,
ich meine, klar, die haben natürlich eine gewisse Zeit lang haben die richtig viel Geld verdient da, ne? Weil Chianti angesagt war oder Chianti Classico oder eben Montalcino. Ne? Die Frage ist immer, wie lange das funktioniert. Ja.
Ja,
Bordeaux ist ja auch out, ja.
Ja,
also, ja, muss man echt so sagen, ja. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die diese super teuren Weine kaufen. Die sind ja auch extrem teuer geworden dann irgendwann, ne?
Ja.
Weil sie dachten, sie können immer weiter an der Schraube drehen, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, ne? So, der Fiasco ist ein,
Der hat Pelz.
Genau. Der Fiasco ist ein Wein, der zu 70% aus der Toskana stammt, also und eben aus diesen klassischen Rebsorten, also Sangiovese natürlich als Hauptrebsorte. Und dann gibt es eben Rebsorten wie Canaiolo und Colorino und Malvasia Nera, die immer so Begleitrebsorten waren.
Ach, Malvasia kenne ich tatsächlich nur als Weißwein aus Mallorca. Da ist ich weiß gar nicht, ich dachte, das wäre ein autochthoner mallorquinischer Traube sogar.
Ja, Malvasia ist eine tatsächlich auch so eine Rebsortenfamilie, wo es ganz viele verschiedene Varianten gibt.
Aha.
Ja. Und auf Mallorca eben auch eine. Ja.
Aber ich finde in der Nase ganz witzig, der hat sowas von einem feuchten.
Ja, von so einem.
Feuchten Kirschbaum. Ein feucht gewordener Sauerkirschbaum.
Ja, feucht gewordener Sauerkirschbaum, aber mit Unterholz und Boden.
Ja, ja, genau, das ist das ganze Ding. Ja, ja, sicher. Ja, also, das ganze Ding. Keine halben Sachen dann.
Ja. Stimmt, und da sind so untergründig noch so schöne Gewürze mit da drin.
Guck mal, was der Chat sagt. Was sagt denn der Chat? Der sagt, es riecht nach Karmin. Karmin, wie riecht denn Karmin? Wie dieser Wein.
Karmin, also...
Karmin, nicht...
Ach so, Karmin. Karmin?
Karmin. Gibt's das über Karmin? Karminrot gab's früher immer im Malkasten. Aber keine Ahnung. Da kann durchaus sein, dass er Karmin meinen sich vertan hat. Aber nach Karmin riecht er nicht.
Nee.
Dann eher nach Karmin, weil wir nicht wissen,
wie das riecht. Karmin ist... das sind diese Schildläuse, diese roten. Stimmt. Also das, was in ursprünglich in
ja, weiß nicht.
Campari drin war.
Ah.
Ja, diese Cochinelle-Schildläuse.
Ja.
Ja, das ist Karmin. Deswegen ist es auch
aber wieder riecht.
Rot. Ja, im Prinzip so ein bisschen wie bei tatsächlich so ein bisschen wie bei ich habe leider Wortfindungsstörung, ich bin irgendwie müde. Ja, was ich gerade sagte, Campari.
Ach, Campari,
also,
genau.
Ne, diese, ja. Also bei Campari sind ja noch andere Sachen drin, aber ein bisschen was davon ist da tatsächlich.
Das ist drin. Ein Ohrenschmalz ist, glaube ich, drin, ne, damit das so ein bisschen bitter wird.
Erinnere aber.
Ah, schön. Der kann aber ruhig mal noch irgendwie so 2 Stunden offen stehen, oder, der Fiasco? Das würde dem gut tun.
Kann man machen, aber man kann den halt so auch genauso trinken zum Essen. Und dann macht das echt Spaß.
Mir hat der ein bisschen zu viel, der ist mir ein bisschen zu streng, also ein bisschen zu viel Pelz noch.
Okay. Ich finde das bei dem Wein gerade schön, wenn man, also weil er einfach so ein bisschen, also beim Essen einfach dann auch noch so ein bisschen Struktur dazu
hat. Ja, zum Essen super, aber jetzt einfach so zum Trinken
finde ich gut, ein bisschen zu kantig. Ja, das stimmt. Also ist das ein Wein, der halt auf einen großen Tisch gehört. Ne? Da sind 20 Teller und Schüsseln voller Essen und die Sonne scheint und wir sitzen irgendwo draußen auf und dann
ich hasse dich.
Ne? Ja, ich sitze ja auch nicht da.
Ich hasse dich.
Stell mir trotzdem. Das auch gerade nur so vor. Ja. Oh Gott. Ja. Aber ich finde, dafür ist es einfach ein toller Wein.
Ja, absolut.
Ja, eben weil er auch diese schöne Säure, diese frische Säure hat. Mhm. Und das Witzige ist halt, er hat es. Also ich rede gleich noch ein bisschen über den Weinmacher, Michael Schmelzer, der eben so diese Höhen und Tiefen der Toskana oder des Chianti eben auch mitmacht und die Tiefen, die man auch erreichen kann, wenn man eben sehr konsequent seine Sachen macht. Und der war halt immer darauf bedacht, einen Wein zu machen, den er zu einem guten Preis verkaufen kann und der einfach so basic ist. Ne? Und aus seinen paar Hektar, die er selber hat, konnte er das nicht machen. Deswegen ist hier eben auch, hat er Trauben zugekauft von Freunden aus den Marken und aus Sizilien. Da ist halt auch Frappato, Nero d'Avola, Nerello Mascalese mit drin. Aber es ist halt alles biozertifiziert, so wie sein ganzer Betrieb.
Aha.
Und genau. Und das macht er irgendwie so Jahr für Jahr. Und ich glaube, es ist sogar auch dieser Wein, Entschuldigung, hier springt gerade ein Fenster auf, dass der Mac sich ein Update runterladen und ausmachen und neu installieren.
Sehr, sehr praktischer Computer.
Ja, super. Vielen Dank. Und er hat, da er recht viele Kunden in den USA hat und sich überlegt hat, wie er diese Weine auch zu einem vernünftigen Preis in die USA kriegt, ist er tatsächlich darauf gekommen, diese Weine auch im Tetrapack anzubieten.
Ach komm.
Jo.
Ja. Es gibt das, was wir hier gerade trinken, das gibt's im Tetrapack?
Ja, nicht bei uns, aber in den USA, weil es halt sozusagen ökologisch sinnvoll auch verschicken wollte.
Ja, klar.
Und genau, und der hat tatsächlich auch seine Kunden, selbst in Sternerestaurants, irgendwie da hinbekommen, sozusagen den Tischwein aus dem Tetrapack sozusagen in die Karaffe zu schütten.
Ne? Ja, das warum auch nicht? Ich meine, cool. Ich finde den sehr, sehr schön, den Wein. Also wie gesagt, der hat mir ein bisschen viel Pelz, aber zum Essen macht das nichts. Und ich glaube, wenn es irgendwie schön draußen ist und man den ein bisschen runterkühlt, macht es erst recht nichts.
Geht auch gut.
Ich dachte gerade so im Karton fände ich das ganz cool, so ein 5-Liter-Ding davon zu haben.
Fände ich auch super. Ja, genau. Ein Back-in-Box.
Ja, Back-in-Box, so hieß es, genau.
Ja, genau. Ich finde das auch. Das ist ein richtig guter Back-in-Box-Wein für Leute, die halt mit Säure, also das muss man schon sagen, man muss mit Säure und Gerbstoffen ein bisschen umgehen können bei den Weinen. Ne? Ja. Dann macht Spaß, ne? Weil es halt einfach, das bringt halt schon echt auch Charakter rein. Ne?
Und das Geile ist halt, ist halt ein ganzer Liter, das ist halt ganz, finde ich auch sehr schön.
Ja, genau.
Ich finde ja immer so 0,7, wenn du so zu zweit bist, ist immer ein bisschen grenzwertig wenig, finde ich. Mhm. Aber so ein Liter, das geht ganz gut dann.
Ja. Genau, Michael Schmelzer, ich glaube ehrlich gesagt, nennt sich Michael Schmelzer oder Michael Schmelzer. Der ist zwar eigentlich im Piemont geboren worden, aber man hört natürlich schon am Namen, dass er nicht ursprünglich aus dem Piemont stammt, sondern irgendwie so in einer Globetrotter-Familie ist. Ich glaube, seine Eltern kommen tatsächlich, glaube ich, aus Deutschland. Seine Schwester ist in den USA geboren, sein jüngerer Bruder in Frankreich, er selber in Piemont und ist aber dann irgendwann mit der Familie in die USA gegangen, hat da Highschool gemacht und so weiter und wollte eigentlich dann Koch werden. Und hat dann eben irgendwie nebenbei gekocht und dann doch irgendwie, weil das so in der Familie lag, so ein bisschen Marketing- und BWL-Studium gemacht und dann aber tatsächlich noch eine Kochausbildung gemacht und in der Kochausbildung dann aber irgendwann gemerkt, dass sozusagen dieser ganze Drill da seine Passion fürs Kochen total kaputt macht. Und dann ist er sozusagen rübergewechselt zum Sommelier, hat sich dann eben zunehmend mehr mit Wein beschäftigt. Und man kann das sehr, sehr schön nachhören, weil es gibt einen anderthalbstündigen Podcast mit ihm bei Levi Dalton. Das ist ja I'll Drink to That in New York. Das ist dieser New Yorker Sommelier, der schon seit vielen Jahren eben recht regelmäßig einen Podcast macht. Einmal mit Leuten aus der New Yorker Weinszene, das ist dann schon sehr nerdig, ne? Aber eben auch mit Winzern aus aller Welt. Also und da gibt's ganz tolle Folgen. Also Levi Dalton, I'll Drink to That heißt der Podcast, englischsprachig natürlich. Und das ist sehr schön. Also da tauchen einfach sehr interessante Leute auf, unter anderem eben auch Schmelzer. Und der hat eben wirklich sehr, sehr viel darüber geredet, was ich jetzt so kurz zusammenfasse. Und,
ja.
Also jetzt hat eine Sommelier-Ausbildung gemacht, ist sozusagen im Wein verfallen und wollte dann eben auch weiter beispielsweise nach Australien gegangen, ins Clare Valley zu Grosset. Das ist ein berühmter Riesling-Winzer aus Australien, wo ich übernächste Woche auch sein werde.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist doch jetzt geradezu eine Vorlage für.
Ist eine Vorlage, genau. Ja. Und das war dann irgendwie so Anfang der 2000er. Seine Eltern haben sich dann wieder in Wiesbaden niedergelassen, wollten in Rente gehen. Seine Schwester war irgendwie in Berlin, hat da irgendwie, glaube ich, für PricewaterhouseCoopers gearbeitet, hat aber irgendwie auch keinen Bock mehr. Und dann haben die beiden sich überlegt, eigentlich hätten wir Bock, irgendwie ein Weingut aufzumachen.
Ja.
Und dann haben sie gesucht und gesucht und dann haben sie tatsächlich eben Monte Bernardi gefunden. Ein kleines Weingut von 5 Hektar.
Ach Gott.
Ja, genau. 2003 gefunden und gekauft. Ein kleines Weingut von 5 Hektar, das 5 Jahre lang niemand haben wollte.
Ja.
Also das sagt schon ein bisschen was, weil das Weingut selber liegt eben in Panzano in einer der besten Ecken des Chianti Classico, ja.
Aber warum will denn keiner diese 5 Hektar haben? Was war denn da das Problem?
Ja, es ist wahrscheinlich das Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist, weil es halt nicht so einfach ist, mit sowas erfolgreich zu werden.
Okay.
Also was ich sehr beeindruckend fand in diesem Podcast, ist glaube ich von 2014, vor 5 Jahren. Ne? Irgendwann ging es dann darum, da fragt Levi den Michael Schmelzer, woran orientierst du dich denn aktuell? Ne? Also er hatte schon darüber gesprochen, was er damals gut fand, als er ins Chianti gegangen ist. Und dann fragt er ihn halt in diesem Podcast, woran orientierst du dich denn aktuell? Was trinkst du denn? Was sind denn so deine großen Weine? Und Schmelzer sagt ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir seit Jahren eigentlich keine Weine mehr gekauft, weil ich war eigentlich nie so arm wie jetzt.
Ah. Ja. Okay, der, ja. Also klar, von 5 Hektar zu leben ist auch schwer, oder hat er mittlerweile
mehr? Ja, das sind jetzt mittlerweile auch mehr, aber okay. Er hat halt tatsächlich immer weiter in sein Weingut investiert, ja. Aber nicht eben in seinen privaten Weinkeller. Ne? Also die sind dahin, die beiden, er und seine Schwester Jennifer, irgendwie mit 5 Wörtern Italienisch, und die haben halt irgendwie mit ganz wenig angefangen, mit dem, was halt da war, an den 5 Hektar und Fässern. Und er hatte halt die Idee so, wir machen richtig guten Wein, aber wir können eben dann mit niedrigen Erträgen oder so werden wir wahrscheinlich nicht mehr als 12.000 Flaschen hinkriegen. Aber das muss dann reichen irgendwie. Und dann hat er halt ein paar Jahre später gemerkt, das reicht halt nicht. Ne? Wir müssen irgendwie mehr. Wir müssen mehr Weingarten bekommen irgendwie. Und sonst sind wir einfach pleite. Ne? Ja. Weil von dem Anspruch, einen wirklich so authentisch wie möglichen Wein Chianti zu machen, wollte er nicht runter. Das heißt aber eben, dass man mit den ganz klassischen Sangiovese arbeitet im Weinberg, die aber sehr stark reduzieren muss, damit sie eine vernünftige Qualität bekommen. Und dann hat man halt recht wenig Ertrag. Und dann gibt's halt auch immer wieder, ich glaube 2014 war glaube ich so ein Jahr, wo es fast gar keine Ernte gibt wegen des Wetters. Das haben wir ja hier in Deutschland mittlerweile auch in manchen Ecken, in Frankreich halt auch. Ne? Das muss echt, man immer
ja. Gar keine Ernte gibt, das haben wir mittlerweile fast, in Deutschland, ne?
Ja, also gar keine vielleicht nicht, aber also in Deutschland noch nicht, aber in Österreich war es vor 3 Jahren so, in der Steiermark in Teilen wegen Hagel. Also manche Winzer trifft es dann halt, ne? Ja. Also dieses Jahr gab es irgendwie eine Windhose in der Pfalz, die hat diverse Weinberge auf einen Rutsch zerstört. Hagel tut das, Spätfröste tun das. Im Chablis ist es ja quasi ständig der Fall und in anderen Teilen von Burgund oder auch von der Champagne und so weiter. Also das wird ja, also die Wetterextreme werden ja stärker, und das kann selbst das Chianti treffen oder Toskana, wo man denkt, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Aber das doch. Ne, passiert halt auch. Ja, und dann hat er halt irgendwie, ich glaube, irgendwann seine Weinberge verdoppeln können und jetzt in den letzten Jahren nochmal ein bisschen mehr dazu und dann eben auch in gute Fässer investiert und so weiter. Also, so, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Genau. Zweiten Wein irgendwie mal einschicken.
Oh, wegmachen. Welcher wäre das?
Das ist der Retro Macchia 2017.
Retro Macchia 2017 da. Ja. Das ist tatsächlich auch noch ein bisschen in der Flasche. Da.
Wobei wir überlegen sollen, hast du ihn schon drin? Oder ein zweites Glas dazu? Und vielleicht trinken wir die auch so ein bisschen parallel. Weil
die nächsten beiden oder den Fiasco und den...
den Monte Bernardi, also den Retro Macchia und den Monte Bernardi 2016.
Alles klar, machen wir. Warte mal.
Moment, ich hol mir auch mal gerade ein zweites Glas.
Jo. Jetzt muss ich hier was erzählen, ne? Fällt mir ja gerade so ein, weil Christoph eben vom Centimillion geredet hat. Es ist ja eine meiner Lieblingsradiosendungen, wenn nicht meine Lieblingsradiosendung, wo ich keine Ausgabe von verpasse, ist vom Westdeutschen Rundfunk, von WDR 5. Heißt Alles in Butter, da geht's halt ums Essen und ums Trinken. Ich erzähle gerade was über Centimillion, wollte ich jedenfalls jetzt erzählen. Alles in Butter, ne? Mit Helmut Goethe, diesem etwas selbstverliebten, sehr lustig nerdigen Kulinariker. Die hatten jetzt 2 Sendungen über, wie hieß es, Bordeaux kulinarisch oder so ähnlich. Ja, ich glaube Bordeaux kulinarisch. Es ging im Wesentlichen um Wein, was ich ein bisschen so mittel fand, so sehr ich Alles in Butter mag, ich hatte die ganze Zeit, habe ich gedacht, so, naja, da können sie sich aber von unseren Sendungen noch ein bisschen abschneiden. Also Goethe war halt unterwegs, hat 2 Sendungen gemacht, also 2 Sendungen übers Bordeaux, hat viel über Wein und
ist halt vom Bordeaux-Verband eingeladen worden.
Linkes
so
Ufer,
wie ich jetzt von Australien.
Linkes Ufer, rechtes Ufer, ne, so entre deux, ja, und so weiter.
Ja, ja.
Und hat so 2-3 abseitige Sachen hat er auch dabei gehabt, unter anderem aus Centimillion Macaron. Macaron aus Saint-Emilion. Macaron kennen wir ja. Gibt es hier in Deutschland, sind das diese komischen Cheeseburger-artigen kleinen Gebäckstücke. Der Franzos macht die anscheinend ein bisschen anders, zumindest traditionell ein bisschen anders. Das sind dann einfach so sehr flache Kekse, sehr, sehr weiche Kekse. Okay. So. Und Goethe priest dann an, ja, ganz toll, Macaron nach einem Rezept, nach einem Originalrezept von 1620. Ja, und zwar heißen die, ist das Macaron des Anciennes Religieuses de Saint-Emilion. Und ich will ja, seit Jahren möchte ich ja eigentlich nichts anderes machen. Seit mein Nachbar damals, mein Nachbar Andreas, und das ist über 10 Jahre her, seit der sich einfach mit seiner Frau ins Auto gesetzt hat und nach Frankreich gefahren ist, möchte ich eigentlich nichts anderes machen, als mich mit meiner Frau ins Auto zu setzen, nach Frankreich zu fahren. Und da unten.
Ja, mach das doch mal.
Ja, ist alles so schwierig. Dann da rumzufahren und ne und hier was trinken, da was essen und alles toll und tralala. Und weil ich das ja nicht hinkriege, ich darf ja nicht, habe ich mir gedacht, ja, leck mich am Arsch, dann google ich das jetzt mal. Stellt sich raus, man kann das Recette de Véritable Macaron aus Saint-Emilion bestellen im Internet. Für unglaublich viel Geld.
Du musst das Rezept für viel Geld bestellen.
Die in fertig. Also die tun dann in so Pappkartons und schicken sie dir per Post.
Ja.
Das ist halt, du kannst ja halt auch genauso gut Goldstaub bestellen. Jedenfalls waren das leider auch mal die leckersten Kekse, die ich in meinem Leben hier so zu Hause hatte. Und die wollte ich jetzt an dieser Stelle auch noch mal anpreisen, sozusagen als
Abseits. Du hast den Goldstaub bestellt.
Verstehe. Ich habe mir Goldstaub,
Du hast ja dein Steak in Goldpapier eingewickelt lassen.
Hab mir gedacht, wenn ich schon nicht nach Bordeaux, wenn ich schon nicht nach Frankreich fahren darf, dann muss Frankreich halt zu mir kommen und habe mir diese Dinger bestellt und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also des Anciennes Religieuses de Saint-Emilion, Nadia Ferminger, Fermigier, so heißen die. Kann ich wirklich nur empfehlen. Entsetzlich teuer, wirklich. Man muss halt getrunken haben.
Und also wenn man bestellt, man muss vorher getrunken haben. Sozusagen die Schwelle zu überwinden, das zu bestellen.
Weil ich glaube, da kostet dann so irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich bezahle, so eine Packung mit irgendwie, also eine Packung, die du irgendwie an einem Abend wegatmest, 15 Euro oder so. Also es ist jetzt, es geht noch, aber es ist schon so, dass du denkst, so für Kekse, heieiei. Aber ganz tolle Sache, muss ich ja echt mal.
Aber Macarons an sich sind ja auch schon nicht günstig, oder?
Diese Cheeseburgerchen.
Ich esse das ja nicht, aber ja.
Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube,
das ist auch teuer.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Macaron gekauft. Also der
ich
Max.
Ich auch nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich bei diesen Preisen immer zusammengezuckt bin, wenn ich die gesehen habe.
Weiß ich echt nicht. Also der Max aus Luzern, der bringt halt immer mal Macarons mit. Und das ist dann auch so das Einzige, wo ich Macarons esse, wenn wir den mal treffen und der bringt Makrönchen mit, aber sonst.
Ach, der bringt Makrönchen mit.
Ja, zumindest hat er mal Makrönchen mitgebracht.
Also, okay.
Ja.
Stimmt, da in dem Laden habe ich die auch schon gesehen, in Zürich. Ja. Genau. Wir trinken weiter und zwar mit Retro Macchia. Und wenn ihr habt, im zweiten Glas halt den Monte Bernardi 2016. Das ist normalerweise ist es beides Chianti Classico und der Retro Macchia eigentlich Chianti Classico und Monte Bernardi eigentlich Chianti Reserva. Und jetzt kommt's. Der Monte Bernardi ist in diesem Jahr, also mit dem 2016er Jahrgang, nicht durch die Qualitätsprüfung des Konsortiums gekommen. Und zwar eben nicht, weil er irgendwelche analytischen Fehler oder so gehabt hätte, sondern die haben bei dem Panel-Tasting, also die werden ja dann alle nochmal probiert, haben sie die helle Farbe und die Struktur des Weins angemahnt. Und das ist eigentlich genau
Bitte
das, was ja, das ist total irre. Daran erkennt man dann auch, was für ein Scheiß so Konsortien auch veranstalten können.
Ja.
Und weshalb solche Regionen dann auch einen Bach runtergehen. Weil das, gerade der Monte Bernardi ist einfach ein so feiner, also ich hatte gestern war ein Freund hier, dem habe ich das unter die Nase gehalten und er hat es probiert und blind hatte er so im ersten Moment gedacht, das könnte eigentlich auch Burgund sein.
Ja,
und
ich weiß, was du meinst.
Ja, ne?
Wenn überhaupt
ein feiner,
keine,
eleganter ja, Wein ist.
Überhaupt keine Marmelade, also sagt der Chat auch.
Nee, null, genau.
Keine Marmelade.
Genau. Und dann stehen da halt so Fruchtbomben daneben, die irgendwie 2 Jahre im kleinen Holzfässchen lagen. Und die kriegen dann die Chianti Reserva, ja. Den Chianti Reserva Stempel aufgedrückt und er hier halt nicht. Ne? Und das ist schon manchmal ein bisschen aberwitzig.
Wobei ich, also jetzt neben dem Monte Bernardi ist der Retro Marcia tatsächlich eine Fruchtbombe, ne?
Ja, das ist tatsächlich deutlich fruchtiger.
Ja.
Der hat auch ein bisschen mehr Holz, weil er in diesem Fall jetzt, weil das ein bisschen mehr neueres Holz auch im Spiel ist, weil er halt, der kauft sich halt Stockinger, große Stockingerfässer. Mhm. Und wenn die jetzt ganz jung sind, so 1-2 Jahre alt, dann geben die natürlich auch noch ein bisschen Holz ab. Das merkt man hier so ein bisschen. Aber was ich halt super cool finde hier an dem Wein, ist diese Amarena-Kirsche. Das ist wirklich voll die volle Amarena-Kirsche, finde ich, in diesem Wein. Und das ist schon sexy. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Aber es ist genau, das ist so ein bisschen der weichere Wein.
Ja.
Und
stimmt, Amarena-Kirsche. Ja.
Ne? Ja, das ist echt krass. Also ich habe schon lange keinen Wein mehr im Glas gehabt, der eine so markante Amarena-Kirsche im Glas
hat. Jetzt hätte ich gerne Vanilleeis dazu.
Ja.
So, mal gucken, was der Monte Bernardi im Mund macht.
Genau, und der Retro Marcia ist im Prinzip, also wenn du wenn du ins Chianti guckst und auch bei Monte Bernardi schaust, dann hast du 3 verschiedene typische Böden im Chianti. Das eine ist Galestro. Du erinnerst dich vielleicht noch an diesen Markenwein den wir ganz, ganz früher mal Anfang der 90er getrunken haben, mit diesem violetten Etikett von Antinori.
Ui.
Der hieß Galestro.
Ja, ganz dunkel.
Ja, so ganz, ja, ja, ganz ja, ja, dunkel, ja. Genau. Das ist so ein brauner Verwitterungsschiefer im Prinzip, ne?
Ja.
Dann hast du Pietraforte, das ist Sandstein. Und dann hast du Albarese, das ist Kalkstein. Ne? Und im Retro Marcia sind im Prinzip kommen die Trauben von all diesen 3 Böden. Ne? Ja.
Der Monte Bernardi, der hat im Mund, erinnert er mich auch stark an so ein Spätburgunder.
Ja,
weißt du, so eine frische.
Ja, ist ja Burgund, ne? Ist ja Pinot Noir, ist ja Spätburgunder. Also.
Das ist auch Pinot Noir, oder was?
Nee, das ist Sangiovese.
Ja.
Das ist Sangiovese tatsächlich. Aber das ist das, was er gestern auch sagte. Das erinnert mich eigentlich an Pinot Noir. So. Und ich kann das gut nachvollziehen.
Chat sagt gerade, den Schiefer riecht man.
Genau, und hier in Monte Bernardi ist praktisch dieser reine braune Schiefer, also dieser Brown Shale, dieser Galestro-Boden drin. Ja. Und der ist halt auch kühler, das merkt man irgendwie. Ne? Das hat natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun, einmal mit der Lage, aber zum anderen eben auch, weil der Boden nicht so stark reflektiert, deswegen ist es heizt das nicht so stark auf. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch an den Weinberg, den wir da an der Loire besucht haben mit der Mauer, ne? Den Mauerweinberg, ne? Wo an der Mauer sozusagen 4 Wochen früher geerntet wird als ein paar Reihen daneben. Ja. Ne?
Wie hieß er denn? Der Wein hieß Lemur, aber wie das gut hieß, weiß ich nicht mehr.
Ich weiß gerade auch nicht.
Ja, egal. Erzähl weiter, ich finde es raus währenddessen.
Ja. ach Gott.
Was denn?
Ja, ich muss trotzdem nachdenken. also es macht halt sehr viel aus tatsächlich, wie stark Böden reflektieren.
Ja. Klokristall, was übrigens.
Ah, ja, danke.
Gerne.
bei dem Monte Bernardi ist es halt deutlich weniger. Und allein das macht schon recht viel kühler aus. Dann ist er insgesamt ein bisschen kühler. Und ich finde, es ist halt super frisch.
Der ist wirklich sehr, sehr schön, ja.
Ja.
Aber ist dann halt nicht, ist halt kein Chianti, ne? Also im Sinne von Marketing-Chianti. Genau. Also, ja.
Er ist kein Marketing-Chianti, sondern es steht eben drauf Collidelle Toscana Centrale. Mhm. Und damit man ihn sozusagen erkennt, wo er herkommt, ist halt das Panzano-Label hinten drauf. Bei beiden jetzt, ne? Mhm. Aber genau, und er hat halt statt dieses Chianti Classico Logos, also dieses Hahns, der das Logo des Chianti Classico ist, hat er halt sozusagen dieses Herz drauf gemalt, ne, mit Monte Bernardi hinten auf dem Rückenetikett. Ja. Ja, das ist natürlich für so einen Winzer ärgerlich, weil er für einen Colli, die Toskana-Wein natürlich eigentlich nicht so viel Geld nehmen kann wie für eine Chianti Classico oder eine Chianti Reserva. Wobei ich jetzt denke, der Wein ist nicht wirklich günstiger geworden.
Ich wollte gerade sagen, der kostet 23 Euro. Das ist jetzt
genau.
Das ist schon ein ordentlicher genau. Preis. Also das
genau. Genau, und es ist, ich glaube, dass er auch die Kundschaft hat, der sozusagen dieses Label Chianti Reserva dann weitestgehend auch egal ist. Ich glaube, der Teil der Kundschaft, die das nicht kauft, weil es kein Chianti Classico ist, die dürfte überschaubar sein.
Kann auch drauf pfeifen dann, ja.
Genau. Genau, also das ist so ein bisschen was zum Weingut, was dich freuen dürfte, ist der Schmelzer arbeitet mehr oder weniger seit Beginn an, biologisch-organisch und hat aber sich sehr früh mit Biodynamie beschäftigt.
Ah ja, Kackhörnchen.
Und ja, genau. Und das Schöne ist bei ihm. In diesem Interview sagt er, als er angefangen hat mit dem Sommelier, ist er irgendwie mit einem Freund im Auto nach Bordeaux gefahren und er selber hat dann aus Julie, also Nicolas Julie vom Collet de Lasseron, das ist der sozusagen das erste Buch über Biodynamie im Weinbau geschrieben hat, das ist so ein Klassiker, so ein Standardwerk eigentlich, sagt er, hätte das die ganze Zeit draus vorgelesen, er hätte noch nie bei einem Buch so viel gelacht wie bei Julie. Und hat sich dann aber trotzdem weiter damit beschäftigt und ist halt sozusagen dem Ganzen weiter auf den Grund gegangen und hat für sich eigentlich den Schluss gezogen, dass Steiner, oder wie er schreibt, Biodynamics is a collection of traditional farming practices which was collected in the works of Rudolf Steiner. Und der hat sozusagen nachgeforscht und hat eigentlich für all die Teile, die Rudolf Steiner benutzt, in seiner Lehre der Biodynamie immer historische Komponenten gefunden. Und der kann halt, das macht er halt in dem Podcast sehr schön anhand von zwei, drei Beispielen, sagt er halt, es macht halt Sinn, Kompost in Kuhhörnern sozusagen zu entwickeln. Mhm. Ja, es macht Sinn. Und deswegen haben die Leute das früher schon gemacht. Weil halt die sozusagen dieses Horn einfach die Feuchtigkeit hält, weil es einfach eine Hülle ist, die sehr gut passt sozusagen dafür. Ne? Und er sagt auch, es macht Sinn, dieses Wasser zu dynamisieren. Ja? Also diesen Kompost, der also zum Kompost geworden ist in diesen Hörnchen, nachher ins Wasser zu schmeißen und das Wasser zu dynamisieren, weil er sagt, er will halt aus diesem Kompost, will er nur bestimmte Komponenten eigentlich haben, also die Minerale und die Nährstoffe. Mhm. Und wenn er das Wasser dynamisiert, dann bringt er halt viel mehr, also dann macht er eine Hyperoxygenisation, also er bringt viel mehr Sauerstoff ins Wasser, als es normal der Fall wäre, sozusagen diesem
Wie bringt man denn mehr O2 in H2O?
Ja, das funktioniert, glaube ich, schon. Das hängt sich da dran, soweit ich weiß. Ja. Und er schafft damit halt eine aerobe statt eine anaerobe Umgebung, sagt er.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Also mag sein, dass er das sagt. Ja. Also ich habe bisher noch nie gesehen, jedenfalls, dass irgendwo mit der einzigen Methode, die wir haben, um zur Erkenntnis zu gelangen, nachgewiesen worden wäre, dass das funktioniert, was da behauptet wird. Wie gesagt, es ist mir ja eigentlich egal. Also ich lache mich halt über diese Leutchen kaputt, weil die einer bestimmten Religion folgen. Und ich lache mich gerne über Leute kaputt, die einer bestimmten Religion folgen und daraus alltägliches Handeln ableiten. Ich trinke aber trotzdem gerne deren Weine, weil ihre Religion halt macht, dass sie sich um ihre Weine besser kümmern als irgendjemand, der einfach nur Produkt anbaut, wo es eigentlich egal wäre, der genauso gut auch Versicherungen verkaufen könnte, sagen wir mal. Ne? Von daher, da bin ich ja gar nicht so.
Nee, ich weiß. Nee, aber er folgt den sozusagen dem religiösen Teil des Ganzen ja auch nicht, sondern er hat halt geschaut, wie das Ganze funktioniert, im Weinberg funktioniert und welche Wurzeln sozusagen das hat. Also
ja, wo ich hatte mich kürzlich auch mit einem, was war der? Was hat der studiert? Auch so ein hier Landwirtschafts, wie nennt man, also Landwirtschaft studiert, Bauer, Diplombauer, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Und der sagt halt auch, dass das Problem, irgendwie Agrar, sowas, genau.
Wissenschaften oder so.
Ja, genau, und der sagt halt, das Problem bei diesen Demeter-Sachen ist halt, dass sie tatsächlich eine, in deren Böden eine höhere Anzahl an irgendwas Mikroben und so weiter feststellen können. Hm. Also es ist auch, also tatsächlich, im Ergebnis ist es messbar besser.
Ja.
Aber dass deren Voodoo-Methoden dazu führen, dass das Ergebnis so messbar besser ist, der Nachweis fehlt.
Ja.
Also vielleicht liegt es auch daran, dass sie bestimmte Dinge unterlassen oder so, aber das müssen wir nicht diskutieren. Vor allen Dingen nicht, wenn man getrunken hat. Wenn ich das jetzt mal sage. Warum fährst du überhaupt nach Australien? Was soll das überhaupt?
Ich bin mehrfach vom australischen Weinbauverband eingeladen worden. Ich habe zweimal abgesagt und jetzt beim dritten Mal habe ich.
Jetzt hast du dir einen Ruck gegeben, ja.
Ja, schon. Also, weil ich also auf der einen Seite finde ich schon, dass es halt grenzwertig ist, irgendwie eine so lange Strecke zu fliegen für 2 Wochen durch die Weinbaugebiete zu tingeln, ja.
Und du hängst da jetzt auch nicht noch 2 Wochen dran oder sowas, weil das wäre. Nee,
das kann ich nicht.
Ach, scheiße. Nee,
das kann ich nicht. Also das, das fand ich vor 3 Jahren schon so und das finde ich jetzt auch immer noch so. Also ich meine, das ist jetzt eine Arbeitsreise. Ich schreibe auch dann Artikel darüber und so, ne, das ist schon so. Ich gleiche das aus und das kostet mich dann nach Australien auch eine Stange Geld, das irgendwie bei Atmosphäre auszugleichen. Ja. Aber ich meine, deswegen ist es ja trotzdem in der Luft, ja. Und deswegen verbrauche ich trotzdem irgendwie den mehrfachen Jahresbedarf an CO2 für eine so eine Reise, ne?
Ja.
Und genau. Und das andere ist, dass meine Frau einfach mitten in ihrem Semester ist und Vorlesungen hält und irgendwie die Hochschule ja 100 Kilometer von uns entfernt ist oder 80 besser gesagt und es gar nicht so einfach zu organisieren ist mit den Kindern, wenn ich dann 2 Wochen mitten in dieser Zeit weg bin. Und das war vor 2 Jahren auch schon so. Und deswegen habe ich damals gesagt, nee, das passt irgendwie alles zusammen nicht so ganz. Und jetzt beim dritten Mal habe ich dann aber gesagt, okay, nee, doch. Also ich meine, ich finde es natürlich super spannend und es ist jetzt auch tatsächlich so, dass wir in die Gebiete fahren, die mich jetzt gerade auch besonders interessieren, also diese Cool Climate Gebiete vor allen Dingen. Und jetzt werde ich schauen, wie es da aussieht und ich werde mit den Winzern darüber reden, wie die Zukunft des Weinbaus in Australien aussieht mit dem Klimawandel, weil da ist es noch ein bisschen extremer schon als hier, ne? Also, ich meine, da sind letzten Januar irgendwie bei 50 Grad im Schatten, das kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Nee. Irgendwie die Tiere tot aus den Bäumen gefallen, die Koalas, ne?
Krass.
Das ist schon extrem, ne?
Kannst du dir da eigentlich Weine mit nach Hause nehmen? Lohnt das irgendwie wenigstens sowas für sich, 5-6 Flaschen in den Koffer zu packen?
Das kann man schon machen.
Lohnt sich das denn auch? Also gibt es da unten Weine, die du hier nicht bekommst?
Ja, das ist ja das große Thema auch bei Australien. Es gibt ja in Deutschland ganz wenig, also vergleichsweise ganz wenig Weine aus Australien.
Aha.
Weil, es gibt diese Yellowtail-Sachen natürlich im Supermarkt, also den Massenwein. Und dann gibt es wenige Marken, so wie Penfolds natürlich kennt man und Rosemount und Peter Lehman und so. Das sind aber Konzernweine, ne? Das muss einem klar sein. Penfolds ist halt ein riesen Weinkonzern. Die machen trotzdem gute Weine, aber es ist halt ein riesen Teil. Und da gibt es aber natürlich ganz viele Winzer, von denen es nur ganz wenige Weine hier auf dem Markt gibt. Also es Also das kannst du fast an 2 Händen abzählen, was es hier in Deutschland an guten Weinen gibt. Also ich habe tatsächlich für Proben auch hier in Deutschland schon Weine aus London bestellt, weil du in England viel mehr davon bekommst, was die in Deutschland einfach nicht zu bekommen waren. Ja. Ja.
Apropos Wein im Ausland, wir waren ja auch noch in Südtirol eine Woche.
Ja.
Was irgendwie auch ganz witzig war, weil ich hatte ja gedacht, so, Südtirol, hol dir mal ein paar Tipps, dann gehst du da essen, dann fahren wir da essen. Wir sind da hingefahren, haben das Auto auf den Parkplatz gestellt und die ganze Woche das Auto stehen lassen, weil war irgendwie so nett. Sind dann so ein bisschen wandern gegangen und haben halt mitten im Ort gewohnt und direkt gegenüber gab es Kaffee und Kuchen. 50 Meter nach links runter war eine Weinbar, Und ja, genau gegenüber war ein Restaurant. Und eigentlich haben wir uns im Wesentlichen dann in der Altstadt.
Das Bermuda-Dreieck.
Genau. In der Altstadt, wenn man das so nennen mag, bewegt, ist ja nur so ein kleines Kaff gewesen, wo wir waren in Kaltern. Aber in der Weinbar gab es ein paar ganz schöne Sachen. Und zwar hatten die, ich weiß gar nicht, ob es ausschließlich war, gefühlt ausschließlich Weine und Sekte aus pilzwiderstandsfähigen Sorten. Und da haben wir uns echt ein bisschen, bisschen schön durchgetrunken. Dummerweise habe ich es nicht geschafft, mir dann vielleicht auch noch ein paar Flaschen mal mitzunehmen oder so, dass wir die auch mal probieren könnten. Ja. Aber ja, fand ich ganz interessant. Also waren alles Rebsorten, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Waren halt so drei Winzer, die sich zusammengetan haben und diese Weinbar aufgemacht haben und da ihren eigenen Scheiß halt verkauft haben die ganze Zeit. Ja. Aber sehr, sehr toll. Kann ich nur empfehlen. Also Kaltern am See. Kaltern an der Weinstraße heißt es.
Okay.
Mitten im Ort wohnen.
Ja. Ist eigentlich Kaltern am See, ne?
Ja, der See ist halt so zu Fuß 5 Kilometer entfernt oder sowas. Läufst halt dann so ein bisschen durch die Weinberge noch durch und so. Ja. Also sehr schön. Ich hatte gedacht, ich komm zurück mit jede Menge Tipps, was man da in Südtirol irgendwie machen kann.
Ich wollte dir ja eigentlich leider auch noch Tipps vermittelt haben.
Stimmt. Das
hab ich dann echt verpennt. Ja,
ja, hätte ich aber auch nicht gebraucht. Also wäre halt cool. Falls wir fahren da auf jeden Fall nochmal hin, aber diesmal nicht mit dem Auto, dann das nächste Mal, weil das ist wirklich, das macht keinen Spaß. Also wir haben auf dem Rückweg, hatten wir keinen Stau und waren trotzdem insgesamt 11 Stunden unterwegs mit Pausen. Und das ist das ist ekelhaft. Mit dem Zug fährst du halt 9.
Ja, okay. Und dann ein Auto leihen da oder so.
Nee, brauchst du nicht. Also haben wir jetzt halt festgestellt, brauchst du halt nicht. Also wir haben wirklich das Auto, unsere Wohnung war mitten im Ort. Ja. Die hat einen eigenen Parkplatz. Da haben wir wirklich den Wagen hingestellt und nicht angepackt die ganze Zeit. Ja. Und dann kannst du es auch ganz lassen.
Ich war ja da zu dieser Anteprima, sogenannten Anteprima, wo sich eben Südtiroler Winzer präsentiert haben, über mehrere Tage hinweg. Und da war ich in einem Hotel, die bieten den Gästen auch, ich glaube, 10% Rabatt auf die Übernachtungspreise an, wenn man eben mit dem Zug anreist und eben nicht mit dem Auto oder nicht fliegt.
Ja, das ist ja super. In welchem Ort warst du da?
Der Ort hieß... Ich habe wirklich heute ein schlechtes
Mailand.
Namensgedächtnis. Nee, der hatte so einen
Eppan.
Ganz besonderen Namen und ach nee, hör auf.
St. Josef.
Es lag ziemlich hoch. Verdammt.
Meran. Ich komme
gleich drauf, ja? Ja, nee.
Ich weiß es nicht.
Ich
du kommst nicht drauf.
Ich komme gleich irgendwann
drauf. Du solltest das mit dem Alkohol. Das liegt nur am Alkohol.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ich habe dann auch immer Wortfindungsstörungen.
Ja.
Ja, und auf dem Hinweg, weil ne, man macht ja nicht alle Tage, auf dem Hinweg waren wir dann im So-Sein.
Essen. Ja, genau. Das war ja noch ein Geburtstagsgeschenk.
Sozusagen, genau. Ja, also ja. Und das war echt wieder unglaublich, wirklich. Also es war auch unglaublich teuer. Mhm. Also das mache ich auch so schnell nicht nochmal, weil das kann ich mir nicht leisten. Aber das war wirklich unglaublich. Also ich erinnere mich an wenig, außer an die Zwiebel. Also du kriegst es dann so eine geschmorte.
Du erinnerst dich ein wenig.
Naja, ne, also es bleiben ja. Also ich schreibe mir dann nicht auf, was ich gegessen habe, und ich habe auch aufgehört, damit mein Essen dauernd zu fotografieren. Das geht mir auch auf den Keks. Mhm. Und habe jetzt, also woran ich mich wirklich erinnere, ist, es gab eine geschmorte Zwiebel.
Ja.
Und das war halt einfach nur eine geschmorte Zwiebel mit irgendeinem Sösken drunter. Ich weiß nicht mehr, aus was der das Sösken gemacht hat.
Ja, aber eine geschmorte Zwiebel kann ja schon großartig sein.
Das war so unfassbar. Und ich habe wirklich den ganzen Abend und die Tage danach immer nur gedacht, was zum Geier? Das war doch nur eine doofe Zwiebel.
Ja.
Und es war so eindrucksvoll. Also hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja,
ja, cool. Ah. Ja, ich möchte da ja auch gerne mal hin irgendwann.
Ja, es ist halt irre teuer. Also.
Ja, ich weiß. Vielleicht bietet sich das irgendwann nochmal an. Man muss halt sparen dafür, ich finde das
ja
auch gut.
Ja. Aber ja, wann war ich das letzte Mal da? Vor 3 Jahren. Also von daher geht das dann schon irgendwie.
Ja, was sagt denn der Chat zu den beiden Weinen
noch? Genau. Ich guck mal, den Schiefer riecht man, Monte Bernardi riecht nach Sauna. Nach Sauna?
Wie nach Sauna.
Nach Sauna? Nee. Also ich gehe ja nicht in eine Sauna, von daher, woher will ich das denn wissen? Retro Machia, Ähnlichkeit zum Fiasco in der Nase, aber schon kräftiger, weniger leicht. Im Mund sehr angenehm weich, leichte Kühle. Ja, leichte Kühle.
Mhm.
Ja.
Ja. Genau, das finde ich auch. Es ist ein sehr saftiger, runder, tatsächlich runder Wein. Die Tannine sind echt schön rund. Also die haben bei weitem weniger Pelz, als der Fiasco die hat.
Ja.
Ne? Und dann schleicht sich aber geradezu diese Säure ein. Die am ganz an der Zungenspitze noch gar nicht so da ist. Mhm. Die kommt dann da rein und wird dann aber immer, also dominant wird sie nie, aber sie wird immer markanter zum Schluss hin, finde ich. Und genau, macht dann diese kühle, diese kühle Steinigkeit, die auch mit dabei ist.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich probiere jetzt nochmal den Fiasco. Der hat jetzt auch noch ein bisschen Luft gekriegt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre das mag natürlich jetzt auch an dieser 1-Liter-Flasche liegen und an dem lustigen Männchen, das da vorne drauf ist und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute Abend der billigste Wein der ist, der mir am Ende am besten gefällt.
Krass.
Krass. Prolet. Ja, nee. Ja.
Nee, das ist schon mal.
Ja,
das ist,
ja, ja.
Das Witzige ist, dass er ein bisschen reduktiver, ein bisschen mehr nach Zündplättchen riecht, als also zumindest im Vergleich zu den anderen beiden. Das ist schon ganz witzig, finde ich.
Ja, und ist auch ein ganz anderer Wein, muss man jetzt auch mal. Also nach dem Monte Bernardi ist es wirklich nur, ist ein anderer Wein. Aber der ist schön. Also das ist, was ich ja auch so mag an so einer Flasche wie diesem Fiasco, ist halt ein Liter vorne, ist das lustige Männchen drauf, wie gesagt. Kostet 13 Euro, ist jetzt auch nicht so viel Geld. Ist super zum Essen. Ist ein Chianti, damit rechnet niemand. Das heißt, eigentlich willst du von diesem Ding einen Karton zu Hause stehen haben mit 6 Flaschen und immer wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist, bringst du eine mit.
Ja, genau. Dafür ist das ein super Wein.
Ja.
Ja, also es ist halt 70% Chianti, aber reicht ja.
Ja, eben. Ja.
Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, wie der Ort heißt.
Bozen.
Der ist oberhalb von Bozen. Aha. Und dieser Ort heißt Jenesien.
Jenesien?
Ja,
Jenesien. Du willst mich doch verarschen.
Nein. Das ist tatsächlich, der Ort heißt tatsächlich Jenesien.
Jute Jenesium.
Und, genau. Und Jenesien ist ja irgendwie so ein Name, da kommt man entweder direkt drauf oder man muss echt grübeln, weil das liegt nicht so auf der Hand, finde ich.
Nee.
Also, ne, das ist irgendwie. Das ist wie drei Chinesen mit dem Kontrabass.
So, es nimmt Überhand. So. Lass uns, was machen wir eigentlich nächste Sendung? Wann ist denn eigentlich die nächste Sendung? Ich guck gerade mal. Was machen wir denn?
Ende November, glaube ich. Ne?
Hier. Donnerstags ausnahmsweise mal. 21. November.
21. November. Wir werden wir werden mit ziemlicher Sicherheit 3 Rieslinge von der Mosel trinken.
Ja.
Etwas ungewöhnlichere. Von der Terrassenmosel. Mhm. Und mehr kann ich jetzt noch nicht verraten.
Ja.
Aber ich arbeite dran. Und genau, was haben wir gesagt? 21. genau.
Nee, drei,
und
für, was? 21. 21. genau, ja.
Und die Dezember-Sendung hatten wir auch schon festgelegt.
Echt?
Oder?
Krass, warte
oder
mal.
Oder noch nicht? Nee, hatten wir noch nicht?
Ich weiß nicht, warte mal. Nee, oder? Doch! Am 18. 18. Dezember, da gibt's dann die
Weihnachtsweine
für dieses Jahr.
Genau, kann ich auch schon grob ankündigen, was wir. Wir hatten ja schon lange nicht mehr die Weine vom Alex Zülch in der Sendung.
Ja.
Ne? Genau. Und mit dem, da arbeiten wir gerade dran, was wir da machen, weil da sind auch ein paar schöne Sachen mit dazugekommen. Also das, da herrscht schon leichte Vorfreude.
Oh je. Ja, das ist immer noch der Newsletter.
Übrigens.
Der Newsletter, den ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Das ist immer so der Newsletter, den ich immer noch nicht lesen darf. Ja.
Weil du direkt was.
Weil ich sofort alles kaufe, was da steht. Und das darf nicht. Ich muss hier erstmal diese Wohnung erstmal auf Vordermann bringen, sonst klappt das nicht.
Genau. Ja, Monte Bernardi. Ich finde, das war mal wieder eine Italien-Sendung. Es ist Wir können auch mit Toskana noch weitermachen, finde ich, weil Toskana ist natürlich irgendwie riesengroß.
Gern.
Und ich würde ganz gerne noch im kommenden Jahr noch mal eine Sendung oder zwei dazu machen. Aber ich fand das jetzt so einen schönen Einstieg, weil das halt so. Man sagt ja immer so authentisch, aber ich persönlich finde halt, es ist ein super authentischer Chianti-Stil, den er macht. Und
wenn wir mit der Toskana weitermachen, schaffst du es, 3 Weiße aus der Toskana ranzukriegen? Weil wenn ich an Toskana denke, denke ich immer an Rotwein.
Ja, es ist ja auch wahrscheinlich zu 95% rot.
Ah, okay, guter Grund. Ja.
Naja, es ist Weiß hat eigentlich keine Tradition in der Toskana.
Okay.
Also es gibt es gibt nette Weiße. Die wirklich interessant sind, sind dann teilweise auch richtig teuer. Mhm. Also ich rede so von 60, 70 Euro die Flasche.
Oh, okay.
Ja. Und ich finde, darunter geht man eigentlich besser, im Wesentlichen besser in andere Gebiete. Also dann müssten wir nochmal zurück in die Romagna gehen, wo wir ja nur den einen Sangiovese hatten.
Ja.
Das ist ja, ne, auf der anderen Seite vom Apennin, wo es eben auch Sangiovese gibt. Und in der Romagna, ich habe tatsächlich heute 24 Albaner aus der Romagna probiert. Und Albaner ist die weiße Rebsorte in der Romagna und die ist ähnlich, so ähnlich komplett wie Riesling oder Chenin Blanc. Du kannst Schaumwein machen, trocken, halbtrocken. Die hat einen Hang zur Botrytis. Du kannst Beeren und Trockenbeeren auslesen machen. Ist aber vom Typ her dann ganz anders als Riesling. Hat mehr, ein bisschen mehr Wucht, mehr Kraft. Die Weine haben tendenziell mehr Alkohol, aber gleichzeitig richtig viel Säure. Und da entstehen echt super spannende Weine draus. Also ja. dann gehen wir lieber noch mal einen Schritt zurück, weil in der Toskana, finde ich, gibt's wenig wirklich interessante Weißweine.
Ja. Können wir auch noch
gerne machen.
Können wir noch warten, bis das Wetter wieder besser wird, ne?
Ja, oder so. Oder so. Genau.
Na denn.
Ich auch. Ja, schön.
Zwitschern wir uns jetzt ein.
Ja.
Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Francs, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Francs pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, es fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franken in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.